Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hammer Faust aufs Ohr. Heute geht es wie immer um das Thema Gewalt, allerdings möchte ich euch heute mal die Augen öffnen und euch mitteilen, weil einige das doch immer ein bisschen falsch verstehen oder falsch einschätzen. Gewalt muss nicht immer physischer Natur sein. Heißt, Gewalt ist nicht immer nur dann gegeben, wenn jemand anderes einer anderen Person auf die Schnauze haut oder diese irgendwie anders quält, misshandelt, foltert, was weiß ich, sondern Gewalt kann durchaus auch psychischer Natur sein. Ja, Psychoterror ist auch ein ganz, ganz großes Thema, ein wichtiges Thema, vor allem wenn es um unser Kindertraining geht oder um Jugendliche geht. Ja, denn hier wird nicht immer nur zwingend Gewalt physischer Art erlebt, sondern eben oftmals auch psychischer Natur. Sogenanntes Mobbing, Cybermobbing wird immer leider Gottes populärer. Ja, die Fälle häufen sich, es kommt immer häufiger dazu. Und in den letzten Jahren wurden auch vermehrt Todesfälle dadurch registriert. Denn dieses Thema ist nicht mehr so, ja, auch genau das sage ich immer zum Thema physischer Gewalt, sage ich immer, Gewalt heute ist nicht mehr das, was es vor 20 Jahren war. Und das Gleiche gilt natürlich auch für psychische Gewalt. Psychische Gewalt heute ist nicht mehr das, was es vor 20 Jahren war. Und das muss man einfach im Hinterkopf haben. Ja, früher wurden Kinder gemobbt und gehänselt und das ist irgendwo vielleicht im Rahmen der Klasse geblieben, der Schulklasse geblieben. Heutzutage ist es einfach so, dass Mobbing oftmals ins Internet getragen wird und dort wird es oftmals einem Millionenpublikum zur Verfügung gestellt. Und das hat natürlich ganz andere Auswirkungen auf das Opfer als vielleicht das Mobbing vor 20 Jahren. Ja, und das muss man immer im Hinterkopf behalten. Was im Internet einmal drin ist, bleibt im Internet. Das geht nicht mehr vergessen. Außerdem hat Mobbing oftmals auch ganz gewaltige Langzeitfolgen. Ja, es ist nicht nur so, dass jemand, der gemobbt wird, das ausschließlich in der Schule erlebt, sondern oftmals werden Kinder und Jugendliche eben durch Mobbing in so eine Opferrolle reingepresst, in die sie nicht gehören, in die sie nicht wollen und in die sie nicht sollen, aber aus welcher sie nur noch schwer herauskommen. Ja, Mobbing kann auch tiefe psychische Wunden hinterlassen, sodass es demjenigen auch oftmals schwer fällt, sich selber wieder aus dieser Rolle rauszuarbeiten, rauszukämpfen und oftmals dann eben in dieser Rolle verweilt. Und so kann es durchaus passieren, dass dann auch später im Berufsleben diejenigen weiterhin Opfer bleiben und weiterhin einfach diejenigen bleiben, die weiterhin gemobbt, gehänselt und ausgenutzt werden und es eben nicht schaffen, irgendwo dieses Selbstbewusstsein, was man ihnen in ihrer Kindheit oder Jugend genommen hat, wieder erfolgreich aufzubauen und weiter auszuleben. Und deswegen sollte man zwingend darauf achten, wie Kinder im Internet Kontakt mit anderen Jugendlichen haben, was da teilweise für Kontakte ablaufen, aber auch was für Situationen sich eben in der Schule oder in der Klasse ergeben. Und als Elternteil muss man da einfach ja ein Auge drauf haben und versuchen auch mit seinen Kindern oder auch mit den Jugendlichen darüber zu reden und ihnen aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es denn gibt, sich dagegen zu wehren. Und da kommen wir an einen Punkt, wo wir uns von vielen Anbietern unterscheiden, denn wir sagen ganz klar: Wenn du in der Schule gemobbt, gehänselt und psychisch oder physisch angegangen wirst, wehr dich. Und zwar wehr dich nicht in Form von ich gehe zum Lehrer oder zur Lehrerin, sondern wir sagen, wehr dich ganz klar körperlich. Denn die Erfahrung zeigt einfach, dass diejenigen, die mobben, nicht die Opfer, sondern diejenigen, die mobben, es oftmals nicht anders lernen. Die brauchen quasi jemanden, der ihnen mal ganz klar die Grenze aufzeigt, und ihnen zu verstehen gibt, nicht mit mir. Und wenn du das Ding nochmal probierst, knallt es auch gerade nochmal. Ja, also wir müssen auch bei Kindern und Jugendlichen dann dafür sorgen, dass sie diese Opferrolle verlassen, und zwar aus eigenen Kräften, nicht durch die Unterstützung oder vermeintliche Unterstützung der Eltern oder Lehrer, sondern eben aus eigenen Kräften diese Opferrolle verlassen und das oftmals eben durch physisches Eingreifen. Weil Mobber es einfach oftmals nicht anders lernen, nicht anders verstehen und nicht anders hören wollen. Ja, und wir haben auch einfach die Erfahrung gemacht, dass Mobbing-Opfer, die sich körperlich zur Wehr gesetzt haben, meistens Ruhe hatten, weil Ein Mobber ist nichts anderes als ein Täter. Täter suchen Opfer. Und wenn derjenige feststellt, dass sein vermeintliches Opfer kein Opfer ist, sondern tatsächlich ein Gegner ist, wird er sich höchstwahrscheinlich ein neues Opfer suchen. Und das ist eben, wie gesagt, ein Punkt, wo wir in der Anfangszeit unseres Kindertrainings mit vielen Eltern Diskussionen hatten, wo aber die meisten Eltern es mit der Zeit eingesehen und verstanden haben, dass das, was hier unterrichtet wird, realitätsnah ist. Dass das die Realität ist und dass das eben ein probates Mittel ist, was dazu führt, dass Mobbing schnellstmöglich unterbunden wird und schnellstmöglich eben ein Ende findet. Solltet ihr euch für dieses Thema interessieren und da noch mehr Fragen zu haben, lasst es mich gerne wissen. Und jetzt im Anschluss gibt es nochmal ein kleines Extra für euch, weil es sich viele gewünscht haben. Ja, mal so zwei Stories aus meiner Vergangenheit. Ich wünsche euch damit viel Spaß und ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hammer Faust aufs Ohr. Thema heute ist das, was ihr euch gewünscht habt oder was sich ein paar von euch gewünscht haben, nämlich mal ein paar Stories aus meiner Jugend, aus meiner Vergangenheit. Einige von euch wissen es, dass ich früher aktiv war in der linken Szene, bin hier öfter auf Demonstrationen gefahren und war eben hier aktiv im Schwarzen Block. Heißt, ich habe viel Gewalt provoziert, viel Gewalt erlebt und einiges mitgemacht. Aber heute soll es mal nicht um diese Vergangenheit gehen, sondern um das, was parallel dazu auch noch so ablief. Und als ich mir da ein bisschen Gedanken drüber gemacht habe, was ich euch so erzählen kann, ist mir eine Geschichte direkt eingefallen. Und zwar war ich da 14, 15 ungefähr. Und hier bei mir im Ort, wo ich aufgewachsen bin, gab es einen jungen Mann, der war damals schon wesentlich älter als ich und meine Freunde. Ich würde sagen, der war Anfang 20, der lebte mit seiner Freundin zusammen, ging arbeiten und war für uns quasi immer so eine Anlaufstelle, wo wir mittags nach der Schule hin sind. Ja, da konnten wir Kippen rauchen, da konnten wir Quatsch machen und ja, war eigentlich ein ganz lustiger Typ. Und ich bin irgendwann auch nach der Schule nach Hause gekommen und bin dann direkt zu ihm geklingelt, bin ins Haus rein, Treppe hoch in die Wohnung und man hat direkt gemerkt, okay, hier ist angespannte Stimmung, irgendwas stimmt hier nicht. Und ja, ich nenne den jungen Mann jetzt einfach mal Peter, hieß natürlich nicht Peter, aber wir nennen ihn mal Peter. Der sagte direkt zu mir so, oh, hier schlechte Stimmung, gibt hier ein bisschen Stress gerade im Moment, aber komm rein. Ich bin dann rein und habe gesehen, dass seine Freundin auf dem Sofa saß, zusammen mit einer anderen jungen Frau. Und ich habe die erst nur von hinten gesehen. Bin dann Richtung Balkon, wollte eine rauchen gehen und musste dann an ihr vorbei und habe dann gesehen, dass die im Gesicht aussah wie ein Teller bunte Knete. Ja, die war am Heulen. Ja, und Peters Freundin hat versucht, sie zu trösten. Und ich bin dann raus auf den Balkon, war schon sehr verwundert, ja, was hier abgeht. Und Peter kam dann eben hinterher, hat dann mit mir zusammen eine Kippe geraucht und hat mir dann eben erzählt, was Sache ist. Und zwar sagte er, das wäre eine Freundin von seiner Freundin und die hätte eben von ihrem Freund auf die Fresse bekommen. Problem an der ganzen Geschichte war, dass er ihr eben auch gedroht hat, sie zu töten und dies, das, jenes, tralali, tralala. Peter erzählte und plötzlich klingelte es an der Tür. Wir beide rein, ich habe mir nichts gedacht und habe dann eben nur gehört, wie er in der Gegensprechanlage war und ist dann von der Gegensprechanlage durch die Wohnung an die vorderen Fenster, ja, hat oben im ersten Stock gewohnt, Fenster auf und hat dann runtergebrüllt und von unten wurde gebrüllt. Ich bin dann auch ans Fenster, hab geguckt und dann stand eben ein Typ unten, den ich nicht kannte, kam mit einem dicken Mercedes, dicke E-Klasse, damals wirklich auch ziemlich neues Modell. Ja, und beide brüllten sich da eben an, von oben nach unten, von unten nach oben. Man drohte sich mit Tod, Schmerz und Vergeltung. Und irgendwann ist der Typ ins Auto gestiegen und losgefahren. Ich habe nur noch mitbekommen, dass er irgendwas auch von einem Kind geredet hat. Und ja, Peter kam dann zurück. Ich habe ihn dann gefragt, was die Scheiße jetzt sollte. Und er meinte dann nur, das wäre eben der Freund von dieser Freundin, die da auf dem Sofa saß und ja, aussah wie ein Teller bunte Knete. Und er sagte dann so, die beiden haben ein Kind zusammen. Das Kind hätte jetzt dann auch irgendwann demnächst Schule aus. Das war wohl irgendwie in so einer Nachmittagsbetreuung noch. Und ihr Freund hätte quasi gerade gedroht, dieses Kind abzuholen und eben zu entführen. Also sie würde das Kind nicht mehr wiedersehen. Und deswegen war dann seine Entscheidung gefallen, wir fahren jetzt dahin und holen dieses Kind ab. In meinem Jugendlichen leichtsinnig gesagt, so, klar, kein Ding, machen wir. Und auf dem Weg zur Tür hielt er an einer Kommode an, die so schräg gegenüber von der Eingangstür zur Wohnung eben stand, machte die Schublade auf und holte dort eine scharfe Waffe raus. Er drückte mir die in die Hand und sagte nur, hier, falls irgendwas ist, wir nehmen das Ding mal mit. Okay. Ich das Ding eingesteckt. Ja, und da ging mir dann schon ein bisschen die Pumpe. Wir runter ins Auto. Und man muss sagen, der Kerl hat einen Wartburg gefahren. Also wirklich ein lächerliches Auto. Wir in diesen Wartburg gefahren, Wartburg gestiegen, losgefahren, 2 Käfer weiter an die Schule. Und ja, das Kind war nicht an der Schule. Also, nächste Entscheidung, wir fahren in die Wohnung von den beiden und gucken, ob das Kind eben nach Hause gelaufen ist und dort ist oder ob es von seinem Vater abgeholt wurde oder was auch immer. Ja, wir zu dieser Wohnung gefahren. Peter hatte den Schlüssel auch mitgenommen und schloss die Haustüre auf, wir in den Flur rein, ja, Mehrfamilienhaus, an die Wohnungstür ran und dann sagte er zu mir, nimm die Wumme raus. Falls der Typ drin ist, wir wissen nicht, was passiert. Und dann sagte er erst, was Phase ist und meinte nämlich, der Typ wäre Zuhälter in Frankfurt und mit dem wäre nicht zu spaßen. Ich also dieses Ding rausgenommen, 35 Mal in 2 Sekunden hin und her überlegt, was machst du jetzt? Warum machst du das? Wie machst du das? Und dann ging auch schon die Wohnungstür auf. Ja, Peter hatte aufgeschlossen, die Wohnungstür flog auf. Ich wie in einem schlechten Polizeifilm mit der Wumme reingestürmt und man kam dann quasi in die Wohnung rein und stand direkt quasi in so einer offenen Küche und in Verlängerung war das Wohnzimmer. Ich durch diese offene Küche mit der gezogenen Wumme vor mir da rein und auf dem Sofa saß dann das Kind der beiden und da habe ich natürlich dann direkt die Wumme weggesteckt und Peter sagt dann so, nein, 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 lass die Wumme draußen, wir müssen gucken, ob er irgendwo hier ist. Das Kind sagte dann aber schon, dass es alleine wäre und es kannte den Peter auch und dann war das Ding auch gut. Wir das Kind genommen, wieder zurück in den geilen Wartburg und wieder zurückgefahren zu Peter, Kind abgeliefert, Waffe wieder in der Kommode verstaut und Situation war geklärt. Aber ich hatte eben mit meinen jungen 14 oder 15 Jahren bereits eine scharfe Wumme in der Hand und ich wusste nicht, was ich damit machen soll. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt was gemacht hätte, wenn der Typ da gewesen wäre. Keine Ahnung. Aber das weiß ich noch, das war so mit eine der ersten wirklich größeren Erfahrungen mit dem Thema Gewalt, auch wenn es nicht für mich zumindest zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung kommt, aber wo man so ins kalte Wasser geworfen wurde und es dann eben hieß, hier, bitteschön, los geht's. Ja, also ist mir bis heute auch wirklich lebhaft in Erinnerung geblieben. Und ja, definitiv eine Situation, die auch nicht zu unterschätzen war, ja, weil dieser Typ scheint anscheinend tatsächlich auch gefährlich und gewaltbereit gewesen zu sein. Und ja, da muss man sich ja manchmal fragen, wie kann jemand wie der Peter, der wesentlich älter war als ich, mir diese Verantwortung übergeben und drückt mir da eine scharfe Waffe in die Hand? Auf der einen Seite heute frage ich mich, war es Berechnung, weil er sich einfach dachte, wenn hier was passiert, ich bin nicht derjenige, der geschossen hat. Ich kann immer noch sagen, die Wumme war nicht mir, weil hinterher habe ich dann noch erfahren, die war natürlich illegal beschafft und war nicht registriert oder sonst irgendwas. Ja, oder ob er einfach dachte, Mensch, der Ben ist so ein cooler Typ, der kriegt das schon gebacken. Ich kann es nicht sagen, aber das war definitiv mit einer der ersten Stories, die mir so eingefallen ist aus meiner Jugend. Eine andere Geschichte, wo es auch nicht tatsächlich zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung kam, die aber jederzeit hätte umschwenken und auch gefährlich werden können, war eine Story, wo ich hier bei einem damaligen Kumpel war. Das war hier, sag ich mal so, in der Gegend der Drogendealer schlechthin. Bei dem hast du alles bekommen. Und ihr müsst euch vorstellen, der hat bei seinen Eltern im Keller gewohnt. Das Haus war aber so leicht am Hang, würde ich mal sagen. Denn auf seiner Seite des Kellers war das quasi Erdgeschoss. Ja, wenn man von vorne ins Haus rein ist, ist man so ein paar Stufen hoch und war eigentlich im Erdgeschoss, aber auf der Rückseite des Hauses war eben der Keller das Erdgeschoss. Und ich weiß noch, es war im Sommer, es war warm und wir saßen eben alle bei ihm im Zimmer direkt am offenen Fenster und am Fenster eben stand so ein Sofa in L-Form. Und wir waren zu dritt, ja, wir saßen auf diesem Sofa verteilt und hinter mir war eben das offene Fenster und wir haben auf dem Super Nintendo damals noch, weiß ich noch, Mario Kart gezockt. Beziehungsweise ich habe nur zugeguckt, die anderen beiden haben gezockt. Und plötzlich setzte sich jemand, es kam jemand durchs Fenster rein, oder zwei Typen kamen durchs Fenster rein und setzte sich einfach so neben mich. Und der eine hatte eben auch eine scharfe Waffe in der Hand und hatte die aber so ganz cool im Schoß sitzen. Und die beiden saßen plötzlich einfach da zwischen uns oder direkt neben mir. Und guckten sich um, ja, und guckten dann eben meinen Kumpel, den Drogendealer, an. Und der ist kreidebleich geworden, hat sein Joypad fallen lassen von dem Super Nintendo, wollte aufstehen und der Kollege neben mir mit der Wumme im Schoß sagte einfach nur: Setz dich wieder hin, bleib sitzen, dann passiert euch nichts. Und dann hat er dann quasi angefangen mit ihm zu reden und sagte dann: Alter, du hast uns beschissen, du hast uns um 10.000 Mark beschissen. Ja, das waren damals noch D-Mark-Zeiten. Und wir nehmen jetzt die Kohle mit oder Wertgegenstände. In dem Moment ist der andere Typ aufgestanden und hat angefangen, dieses Zimmer zu durchsuchen, hat auch irgendwo ein bisschen Kohle gefunden, aber anscheinend nicht genug und ist dann einfach los, hat den Fernseher abgestöpselt, hat den Super Nintendo abgestöpselt und hat seelenruhig alles einfach dann durch die Tür rausgeschleppt, wahrscheinlich irgendwo ein Auto geladen, kam dann wieder entspannt zurück, hat sich was Neues genommen, auch wieder ins Auto getragen. Und wir saßen da, still und stumm, wie die Kirchenmäuse. Und ich weiß, ich habe die ganze Zeit nur aus dem Augenwinkel auf diese Waffe gestarrt. Und der Typ saß da auch ganz ruhig und entspannt, hat erst eine Kippe geraucht, hat sich dann eine Pfeife gestopft und hat dann da Pfeife geraucht, bis der andere Kerl fertig war mit Einpacken. Dann sind beide zur Tür raus und waren weg. Und dann habe ich dann auch nur zu meinem Kollegen gesagt: So, Alter, was war das denn? Und dann sagt er so: Ja, scheiße. Die wollten was kaufen, ich habe die beiden abgezogen. Ja, und jetzt haben sie sich halt alles zurückgeholt. Ja, das waren beide Situationen, die nicht gewalttätig oder in körperlicher Art und Weise gewalttätig wurden, die aber für mich irgendwo sich so tief in mein Hirn eingebrannt haben, weil es eben eine Situation war, in welcher ich wusste, das kann hier jederzeit komplett eskalieren. Aber dennoch irgendwo vollkommen ruhig geblieben bin. Ich weiß nicht warum, aber irgendwo war einfach so tief in mir drin der Gedanke, hier passiert schon nichts. Ja, und wenn, wirst du das schon irgendwie regeln oder es wird schon irgendwo klappen und es wird alles gut ausgehen. Und das sind dann auch Momente oder Erlebnisse, die dann in den darauffolgenden Situationen, die wirklich dann körperlich gewalttätig wurden, glaube ich, auch dafür gesorgt haben, dass ich auch da immer relativ ruhig und cool geblieben bin, aber auch ein Stück weit, ja, skrupellos. Ja, weil das vielleicht einfach auch Situationen waren, die quasi in meinem Kopf was ausgelöst haben oder was angestoßen haben, was eben dann später zu einer gewissen Abgebrühtheit geführt hat. Ja, ich weiß es nicht, aber das ist so das, was ich darüber denke. Ja, wenn ihr Bock habt, irgendwie noch ein paar Storys mehr aus meiner Vergangenheit zu hören, lasst es mich wissen. Ansonsten vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Ciao.